Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Nicht nur am Originalschauplatz, sondern auch in der Besetzung.
In voller Besetzung.
In voller Besetzung, das haben wir lange nicht mehr hingekriegt. Michael Brandt.
Und Silke Helwig.
Und unser Gast.
Ulrich Schlüter.
Ganz genau. Herr Schlüter, viele werden Sie kennen, denn Sie sind schon seit vielen Jahren aktiv. Nicht nur als Ortsamtsleiter von Osterholz-Tenever, sondern Sie waren auch schon Beiratsmitglied in Osterholz-Tenever in der CDU, als CDU im CDU-Beirat. Das heißt, Sie sind da schon viele Jahre, sind Sie da engagiert. Seit 1999, wie gesagt, bekleiden Sie das Amt. Wann beginnt die nächste Wahlperiode? Wann ist die nächste Wahl bei Ihnen?
Also am 1. Juni dieses Jahres sind 5 Jahre rum, also 5 Jahre drauf, dann wäre die Wahlperiode zu Ende.
Aber ist noch ein bisschen.
Ja, es ist noch ein bisschen, aber ich überlege auch natürlich, es kommt auch die natürliche Altersgrenze. Und dann werde ich auch überlegen, diesmal habe ich tatsächlich auch die Chance, ein Stück weit selber zu entscheiden, wann ich aussteige. Und ich glaube, wenn man dreimal sich zur Wahl gestellt hat und dann auch mal sozusagen das Ende der Periode ein Stück weit mitbestimmen kann, finde ich das auch ganz schön und glaube auch, der Beirat hat dafür Verständnis.
Dass Sie nicht nochmal kandidieren wollen?
Nein, also das wird nicht der Fall sein.
Ah, ja.
Wie weit ich die jetzige Wahlperiode ausnutze, ob das die gesamte Zeitdauer ist oder ob ich vorher ausscheide.
Aber das Amt ist Ihnen doch bestimmt ans Herz gewachsen, oder?
Ich bin ja Demokrat und alle Funktionen sind, auch die Ortsamtsleitung, immer auf Zeit. Und deswegen ist das ein ganz natürlicher Prozess, dass man dann ausscheidet. Und ich sehe auch das Ortsamt gut aufgestellt. Es wäre für mich nicht schön, wenn ich wüsste, also ich würde dieses Amt nicht gut hinterlassen, sodass der Nachfolger große Probleme hätte. Also ich versuche auch mit dem Beirat gemeinsam das so aufzustellen, dass auch ein guter Übergang stattfinden kann.
Aber 5 Jahre ist ja noch ein bisschen, ne? Oder was weiß ich,
genau.
Wie viel Sie noch machen. Sie sind 63.
Genau.
Also 4 Jahre könnten Sie eigentlich, bis wann müssen Sie arbeiten? Sie sind Jahrgang 1960.
Bis dann, 66 und 10 Monate. Ne?
Dann haben Sie auch noch 3 Jahre
ja,
Zeit.
Ja.
Also ist schon ein bisschen früh sogar darüber zu reden. In 3 Jahren kann man noch ganz schön viel schaffen.
Ja, es ist richtig und es ist auch wichtig, dass man gewisse Dinge auf den Weg bringt. Wir haben ja ganz viel Veränderungen, die sich in den Stadtteilen widerspiegeln. Gerade die Zuwanderung findet ja gerade in den Stadtteilen statt, wo wir viele Gewoba-Wohnungen haben. Wir haben 5000 Wohnungen allein von der Gewoba und deshalb ist die Infrastruktur, nicht nur die Wohnungen, sondern die Kitas und Schulen, sind eine ganz große und wichtige Aufgabe. Und wenn man da mit Erfahrung das mitbegleiten kann, dann ist das eine Herausforderung. Aber die nehmen wir auch gerne an, weil eben die Arbeit auch gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass die Menschen hier ankommen. Und dafür sind gute Kitas und gute Schulen und gute Lehrerinnen und Erzieherinnen ganz wichtig.
Wenn man findet einiges über Sie, also als Privatperson, was Ihr Vorleben betrifft, aber nicht viel. Sie sind Christdemokrat, Sie haben 3 Kinder, Ihre Frau ist Pastorin, Sie haben in Walle gewohnt oder wohnen noch in Walle?
Ich wohne noch in Walle.
Sie wohnen in Walle. Sie waren vorher mal im Kreis Güstrow in der Verwaltung tätig, das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben Ihr Referendariat in Osterholz gemacht. Wo denn da?
Also ich war im Oberlandesgerichtsbezirk Celle und habe dann über meine Wohnung in Tenever auch sehr gut die niedersächsischen Umlandstandorte erreicht. Und deswegen war das für mich ideal.
Ach, da haben Sie schon in Tenever gewohnt.
Ja, und da war ich dann auch in CDU eingetreten.
Auch in Bremen?
Auch in Bremen und war dann innerhalb von einem halben Jahr auch Beiratsmitglied. Also die
CDU. Und warum sind Sie in Bremen in die CDU eingetreten? Hatte das irgendwas mit Tenever zu tun?
Nein, es hatte was mit der deutschen Wiedervereinigung zu
tun.
Also damals war der Bundesvorsitzende der SPD, Herr Lafontaine, und Herr Kohl war das von der CDU. Und obwohl ich keine Verwandte oder Bekannte in der DDR hatte, wollte ich gerne, dass auch 17 Millionen DDR-Bürger in einer Demokratie leben. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin auch für die CDU. Das war ein Motiv, in die CDU einzutreten. Und der damalige Fraktionsvorsitzende, das war auch ein CDA-Landesvorsitzender, ja, Heinz Thiele, hat mich dann sehr schnell auf einen sehr vorderen Beiratsplatz gehievt. Und dann wurde ich auch gleich nach einem halben Jahr in den Beirat gewählt.
Was ich noch nicht verstanden habe, wieso CDU und in die Demokratie leben, die SPD, da, wenn sie Mitglied der SPD geworden wären, wäre es doch genauso gekommen.
Ja, aber Oskar Lafontaine war kein Freund der deutschen Wiedervereinigung. Er wollte ja, dass eben sich die ehemalige DDR ganz anders entwickelt. Und Herr Helmut Kohl hatte eine sehr deutliche Vision.
Es ging um die Wiedervereinigung.
Um die Wiedervereinigung. Ah, ja. Und das hat sich also auch in meiner späteren Arbeit wiedergespiegelt. Wir haben eine Städtepartnerschaft mit Bützow in Mecklenburg, wo ich auch gearbeitet habe.
Das haben Sie in die Wege geleitet,
das wahrscheinlich, ich auch, weil Sie da Leute kennen und so.
Ja, ja, natürlich.
Und man sieht aber ja auch über die Wahlen in den neuen Bundesländern, dass eben auch noch viel zu tun ist. Und da ist es auch wichtig, auf kleinster Ebene auch kommunalpolitisch einfach Weichen zu stellen und auch Vorteile abzubauen. Deshalb ist diese Stadt- oder Städtepartnerschaft mit Bützow genau richtig, auch für Osterholz.
Wo sind Sie denn aufgewachsen und wo haben Sie studiert? Und wieso Jura?
Ja, das war relativ einfach. Also ich bin in Lemwerder geboren, als sechstes Kind eines Elektromeisters. Und da ich auch die Möglichkeit hatte, in Fegesack Abitur zu machen, war ich da erstmal auch schon mal Schulsprecher. Habe da also auch schon mal gesehen, dass man auch als Schulsprecher auch gegen den Bildungssenator demonstrieren kann. Das war also auch so ein Schlüsselerlebnis, das mich auch für die spätere politische Arbeit ein bisschen fit gemacht hat. Und dann gab es tatsächlich in der Beratungsstelle jemand, der mein Abitur angesehen hat und hat gesagt, bei diesem Abitur studieren Sie doch Jura.
Weil das so gut war?
Das war nicht schlecht.
Na, sagen Sie, was war es für eine Note?
Das war eine 2,4, nicht überragend, aber es hat gereicht, um in Bielefeld und Göttingen Jura zu studieren und auch erfolgreich.
Aber Sie haben nicht irgendwie was anderes mit was anderem geliebäugelt? Da kam jemand und hat Ihnen das gesagt und konnte Ihnen so ein Floh ins Ohr
setzen? Also ich habe auch durchaus die
Elektrotechnik?
Idee, nein, ganz anders. Ich habe die Idee gehabt, vielleicht auch Richtung Pädagogik, Lehramt.
Ah ja.
Aber es war tatsächlich auch die Zeit, in der tatsächlich gut ausgebildete Lehrer Taxifahrer wurden.
Kann man jetzt irre, wenn man jetzt denkt, dass es eine Lehrerschwemme gegeben hat, ne?
Das habe ich dann auch erlebt, dass dann auch verschiedene Freunde in meinem Alter dann tatsächlich diesen Weg hatten, der sehr bitter war dann auch. Aber umgekehrt studiert jetzt mein Sohn auch Lehramt. Auf Lehramt.
Da muss ich dann keine Sorgen machen.
Wie bitte?
Der muss auf keinen Fall. Also, im Gegenteil,
freut
der wird
mich
umgarn.
Auch ein bisschen. Obwohl, wie gesagt, ich habe auch sehr gerne Jura studiert und hatte sogar im ersten Semester einen Herrn Professor Dr. Papier in Bielefeld. Wurde dann 12 Jahre Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und das ist schon für mich eine
Mischt
besondere
immer,
Auszeichnung.
Oder da, beteiligt sich an gesellschaftlichen Debatten immer noch.
Genau.
Ne? Ein sehr kluger Mensch.
Ich muss auch sagen, ich habe an der Uni dann auch Kurt Biedenkopf kennengelernt und gehört, auch Elmar Brok. Sind also einmal, war ich auch sehr europäisch geprägt, also für die europäische Einigung, aber Herr Biedenkopf auch. Das waren schon so Dinge, die mich später dann auch vorgeformt haben, um Richtung CDU zu gehen.
Ah, verstehe. Sie waren aber auch als Rechtsanwalt tätig, nämlich bevor Sie Ortsamtsleiter geworden sind. Wie lange denn?
Also ungefähr zwischen 4 und 5 Jahren.
Und was hatten Sie da? Hatten Sie ein Spezialgebiet? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Tatsächlich war das auch Verwaltungsrecht, aber auch Betreuungsrecht. Ich habe also auch...
Wenn man so einen Amtsvormund und sowas hat, das ist...
Genau, also es gibt auch auch Anwälte machen das. Und ich muss sagen, ich habe aus dieser, gerade als Vormund, auch sehr viel für mich mitgenommen. Ich hatte Betreute vom Ehrenspielführer von Werder Bremen. Mit mehreren Liegenschaften bis hin zur ehemaligen Prostituierten, die dann an AIDS gestorben ist. Und auch in dieser Arbeit habe ich für meine spätere Arbeit sehr viel mitgenommen.
Also die Prostituierte, die brauchte einen Vormund?
Die brauchte deshalb einen Vormund, weil damals AIDS noch so unerforscht war.
Weil sie so schwer krank war.
Die war sehr schwer krank und es gab keine Einrichtung, die sie aufgenommen hat.
Ah ja, verstehe.
Und ich habe das dann erreicht, dass sie in einem Wohnheim auch in Walle von der AWO aufgenommen wurde. Da war ich sehr glücklich und sie hatte einen ganz großen Wunsch. Sie wollte einmal in ihrem Leben eine eigene Wohnung. Und genau diesen Wunsch konnte ich ihr erfüllen. Sie hat in Seebertsbrück in der Nähe von Mercedes-Werk ihre eigene Wohnung bekommen Danach ist sie leider verstorben.
Hm. Aber das mit dem Werder-Spiel habe ich nicht verstanden. Wieso brauchte der denn eine Betreuung?
Weil auch der leider schwer erkrankt war.
Ach so, verstehe. Und das war lange nach seiner aktiven Karriere.
Ja, ja,
ich dachte
genau.
Schon,
nein, nein. Werder-Spielführer, älterer war,
ja,
aber
ja,
eher noch vor der Bundesliga-Zeit.
Ah, ja.
Und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Da habe ich auch ein bisschen in die Werder-Familie reingeschnuppert.
Dann sind Sie Werder-Fan?
Natürlich bin ich Werder-Fan.
Ja, Entschuldigung, ich nehme die Frage, zurück.
Kann man das in diesem Podcast anders beantworten?
Eigentlich muss man anders, man muss fragen, ja. Sind Sie kein Werder-Fan?
Um ja, nein, bin ich natürlich. Und es ist auch ein besonderes Erlebnis, im Weserstadion zu sein, wenn das Fußballstadion voll ist. Das gibt es nur im Weserstadion. Und deswegen bin ich auch Werder-Fan.
Ich habe keine Vergleichswerte. Die einzigen Spiele, die ich im Stadion gesehen habe, waren im Weserstadion. Sonst war ich noch nie in einem. Und du?
Ich habe keine große Affinität zum Thema Fußball insgesamt.
Du warst noch nie im Weserstadion?
Doch, ich war schon 2-3 Mal im Weserstadion. Früher habe ich auch die Konzerte im Weserstadion gesehen. Ich habe U2 im Weserstadion gesehen.
Aber ich meine doch bei Fußball natürlich.
Also wir hatten,
jetzt kommt es raus.
Wir hatten tatsächlich mal einen Werder-Spieler auch im Stadtteil, Nils Petersen, der dann bei Freiburg spielte. Und den konnte ich auch mal einladen zum Elner Dorffest. Der hat das mit eröffnet.
Da haben sich die Leute schon gefreut, ne?
Haben sich Leute sehr gefreut. Also die auch Werder Bremen macht auch verschiedene Veranstaltungen in Teneva. Und auch unterstützt uns auch finanziell, auch über verschiedene Gremien, nicht unmittelbar Werder, aber ehemalige Profis. Und ich kann nur sagen, dass bei den Jugendlichen dieses Werder Bremen eine ganz große Funktion, eine Rolle einnimmt. Auch etwas anzustreben und von daher bin ich sehr froh, dass wir Werder Bremen haben, die sich auch in Teneva engagieren. Das ist also etwas ganz Besonderes und dafür bin ich sehr dankbar.
Was macht Werder in Teneva?
Ja, sie haben im letzten Jahr zum Beispiel einen Fußballplatz gesponsert, also verschiedene ehemalige Werder-Spieler. Es gibt golfspielende Fußballer, es gibt auch Herr von Torra mit der Stiftung. Und die haben uns dann unterstützt, gerade an der Koblenzer Straße. Dort ist so ein Hartplatz gewesen und der ist seit einem Jahr ist der voll auch hergerichtet. Und das war ein ganz tolles Fest mit den Jugendlichen, die haben sich riesig gefreut. Da waren verschiedene Werder-Profis da und ich kann nur sagen, das ist sehr nachhaltig. Vor allen Dingen, wenn man dann auch weiß, dass die immer wieder mal in den Stadtteil kommen. Auch Kurse anbieten, also das ist beispielhaft, das Engagement in Teneva.
Und wie ist es Ihnen dann gelungen, als CDU-Mitglied in Bremen 1999
in
Teneva Ortsamtsleiter zu werden?
Ja, das ist tatsächlich
Sie hatten 3 Gegenkandidaten, glaube ich, ne?
Ja, es waren aber immer, also die werden ja dann in die enge Wahl kommt eine kleinere Gruppe.
Es waren vorher
aber
noch
zu
mehr.
Beginn sind es immer 10, 12, ja. 14 gewesen.
Aber die letzten, die da sozusagen vorgetanzt
genau.
haben,
ja.
so, das waren
ja.
4, ne?
Das waren 4. Und das war auch bei der ersten Wahl ein namhafter Kandidat aus Göttingen, der auch favorisiert worden ist.
Der dann plötzlich nicht mehr wollte, ist
Doch,
der das?
Nee, der ist,
Ach, das
wollte, aber, ja, also ich bin ja in der CDU, gehöre ich dem linken Flügel an, ich bin auch CDA-Mitglied. Und ich habe auch in Mecklenburg als Wahlbeamter Stimmen der SPD bekommen. Und ich vermute auch, dass bei den Wahlen auch, das sind ja geheime Wahlen, ich kann also gar nicht, ich kann nur Vermutungen anstellen, aber ich denke, bei der ersten Wahl gab es noch Arbeit für Bremen. Das war ja auch der abgespaltete rechte Flügel. Ich vermute, dass von dort auch Stimmen gekommen sind und bei der zweiten und dritten Wahl.
Arbeit für Bremen und Bremerhaven, der rechte
genau.
Flügel der SPD, die
genau.
sich abgespalten
genau.
hatten. Genau,
genau.
Und für die jungen
genau.
Zuhörer, die sich da gar
genau.
nicht mehr dran erinnern.
Das ist
erinnern
schon eine
können.
Zeit her.
Ja.
Und ich habe tatsächlich nie eine eigene Mehrheit gehabt im Beirat. Von daher ist es schon eine Besonderheit.
Eine eigene Parteimehrheit.
Ja, eine Parteimehrheit. Das ist ja bei Kollegen, die früher gewählt worden sind, da gab es immer starke Mehrheiten, auch von der SPD oder von SPD-Grünen.
Aber wieso haben Sie die überzeugt? Die Frage ist ja berechtigt. Was bringen Sie mit, dass die anderen
Parteien... Also, erstens müssen Sie das diejenigen fragen, die mich
ja,
gewählt haben.
Aber
ich kann das nur vermuten. Also dadurch, dass ich natürlich eben auch über meine Herkunft, eben 5 Geschwister. Ich komme also nicht aus einem Stadtteil, der wohl begütert ist und selber Kinder habe. Vielleicht habe ich dann auch die sozialen Themen auch vorangestellt. Und das wurde mir tatsächlich auch mitgeteilt von verschiedenen Leuten, dass das Richtige ist. Und ich eben auch gerade in dem Ortsteil auch Teneva oder Schweizer Viertel und Block Diek auch gute Zugänge zu den Menschen mit Migrationshintergrund habe. Und das war für mich aber als früheres Beiratsmitglied ganz klar und das wollte ich auch, weil das auch die Herausforderung ist. Also Osterholz ist ein Spiegelbild von Bremen. Es gibt bürgerliches Alt-Osterholz und Elnerfeld, aber eben auch Teneva mit vielen Herausforderungen. Das hat mich auch gereizt.
Das wollte ich sagen, das ist ein Ortsamtsbezirk oder Ortsamtsbereich, der ist schon sehr spannend. Der reicht vom Weserpark sozusagen bis den dörflichen Charakter von Osterholz hat das ja noch, wenn man da mal so durchfährt oder so. Ne? Das ist ja, da sieht man ja noch Landwirtschaft und so. Gibt es eigentlich das Kaffee-Törtchen noch?
Das gibt es.
Ah ja, das zum Beispiel. Ne? Kann man nur allen empfehlen, da mal hinzufahren. Genau. Das ist irgendwie und so ein kleiner Geheimtipp. Und dazwischen halt das sogenannte ehemalige Demonstrativbauvorhaben mit wie viele Wohnungen waren das, als es ganz...
Also damals lebten zu Beginn 13.000 Leute.
Ja, genau,
mit 13.000 Leute. Jetzt sind es 10.000.
Ist ja einiges zurückgebaut worden. Ne? Habe ich heute auch schon mal gedacht, wenn man gewusst hätte, wie groß die Wohnungsnot jetzt ist, hätte man nichts mehr
davon abgerissen.
Ja, nee. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht böse, weil die Konzentration von zu vielen Familien, die auch einfach von Transferleistungen abhängig sind, das schafft auch wieder Probleme. Also ich bin eigentlich über die Entscheidung damals im Nachhinein froh, dass wir die Wohnungen teilweise abgerissen haben und die, die noch stehen geblieben sind, saniert haben. Und auch die Schulen und Kitas. Sodass über diese Sanierung eine Wertschätzung stattfindet.
OT heißt es und ja jetzt. Ne? Genau, es wurde ein richtiger Imagewechsel. Das
klingt ein bisschen schicker. Ne?
Ja, nee, aber es wurde ein richtiger Imagewechsel.
Nein, man hat auch den Geburtsfehler beseitigt, nämlich die fehlende Erschließung der Straßenbahn. Die hat auch stattgefunden. Und durch die wirklich schönen Schulen und Kitas ist der Ortsteil auch wirklich herausgeputzt. Wir haben Conciergen.
Haben wir neulich schon berichtet nochmal.
Wenn man ehrlich ist, dann haben wir dort, ich klopfe auf Holz, momentan keine großen Probleme.
Das wollte ich nämlich noch sagen. Ich habe in unserem Archiv mal geguckt, dass Osterholz Teneva schon dadurch ausfällt, dass da wenig Negatives berichtenswert zu sein scheint. Ja. Obwohl Teneva... Also früher, glaube ich, haben wir da wirklich sehr oft drüber berichtet. Allerdings neu wieder Straße, da hat ja die Gewober jetzt einen Block gekauft, nur drei, glaube ich.
Genau.
Aber Nummer eins ist noch problematisch. Ne?
Das ist noch, aber...
Ist das der einzige Block, der noch...
Das ist tatsächlich noch der einzige Block, der nicht der Gewober gehört. Es gibt noch einen weiteren Block, der ist in einer Verwaltung einer Eigentümergemeinschaft, aber der funktioniert auch gut.
Ah ja.
Und das Gebäude der Nummer 3 haben wir gerade jetzt mit dem Bestandsverwalter auch gesprochen. Die haben einen sehr guten Plan, dass auch die leerstehenden Wohnungen saniert werden und dann auch die Balkone.
Das geht jetzt bald los sogar, ne?
Also die Wohnungen werden schon saniert und die Heizung ist schon saniert worden, die Aufzüge auch. Also von daher freue ich mich, weil die Bewohner in dem Haus, die haben wir ja auch aufgesucht. Ich muss auch Radio Bremen da Lob aussprechen. Sie haben auch uns unterstützend bei verschiedenen Aktionen auch in den Wohnungen geholfen, um einfach auf die Not aufmerksam zu machen. Die Menschen wohnen aber gerne in dem Block. Und dass der Block funktionieren kann, zeigt der Block nebenan. Der ist baugleich mit Wohnungseigentümern und der funktioniert reibungslos. Also das Gebäude kann funktionieren.
Wenn man sich drum kümmert.
Und jetzt kommt ihr Argument, und wenn man dann weiß, dass dann noch 30 leerstehende Wohnungen saniert werden, dann tun wir auch noch was für den Wohnungsmarkt. Aber ansonsten muss ich sagen, die Konzentration, es gibt ja in Bremen-Nord noch eine große Baustelle. Also ich finde es gut, dass man dort...
Die Gruner Düte, meinen Sie?
Das haben Sie jetzt gesagt. Also
nee, meinen Sie was anderes?
Nein,
hier ist ja ein Bremen-Norder,
der sich von Bremen-Nord auskennt. Es ist natürlich so, wenn man eben Menschen, die Problemlagen haben, zu sehr konzentriert, dann bleiben die in ihren Ethnien und sie entwickeln sich nicht weiter. Und wir müssen einfach auch versuchen, und da ist ja auch das Argument, eigentlich muss auch bei der Frage der Geflüchteten auch die anderen Stadtteile, die bürgerlichen Stadtteile, noch ganz andere Aufgaben übernehmen. Die nehmen sie nicht wahr.
Darauf das Thema wollte ich noch kommen, aber vielleicht ja. nochmal zu dem Blog zurück. Ja. Gruner Düne, es geht nicht nur darum, wer da wohnt, sondern es geht auch darum, ob die Besitzer sich drum kümmern.
Das
und
ist
zwar
natürlich, ja.
Nicht natürlich. Leute ohne Wasser, ohne Strom, ohne was weiß ich, genau. nicht sanieren, nicht investieren natürlich. Und sich dann wundern, wenn die Flure vollgeschmiert werden mit Graffiti oder so. Das macht man einfach nicht. Eigentum verpflichtet. Also das kommt ja wird das, auf das beiden Seiten Schuh draus.
Natürlich.
Und die Leute ziehen trotzdem nicht weg, weil sie an der Nachbarschaft hängen oder so. Obwohl
ja, viele haben ja auch auf dem anderen Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt kaum eine Chance. Ne? Aber trotzdem sollte die Stadt da regulierend tätig werden.
Auf jeden Fall, das ist das Problem bei der Neuwieder.
Dass man versucht einfach, ich meine auch als der abgerissen wurde, da habe ich auch Anrufe bekommen. Schick mir bloß nicht die Leute in meinen Stadtteil sozusagen. Habe ich auch gedacht, Donnerwetter, das ist aber nicht so nett. Die Leute sind tatsächlich dann auch eher ins Schweizer Viertel gezogen, umgezogen und wieder zurückgezogen. Also die Menschen in Teneva haben in der Umbauphase auch mit der Verlängerung der Linie 1 sehr viel mitgemacht und ohne sich zu beschweren, ohne Petitionen, ohne Klagen. Und das hat mich sehr gefreut, weil auch damals die Gewoba und auch das ASV bei diesen beiden großen Entwicklungsmaßnahmen, Stadtumbau Teneva, aber auch Verlängerung der Straßenbahnlinie, beides 80 Millionen Projekte, die Stadtteile und Bewohner mitgenommen haben. Also die Ortsämter, die Quartiersmanager, die Beiräte und die Bevölkerung. Mm. Und das hat dazu geführt, dass es ganz wenig Klagen gab. Und das scheint mir momentan in der Gesamtstadt zu kurz zu kommen, dass man nicht gewillt ist, auch diese Gruppen mitzunehmen. Das also schafft aber eine hohe Akzeptanz.
Was meinen Sie denn für ein Beispiel? Doch nicht etwa den Domshof, oder?
Nee, den meine ich jetzt nicht. Aber es gibt ja andere Entwicklungen. Sie sehen ja auch Straßenbahnverlängerungen. Das geht gar nicht Zug im Zug.
Ich meine jetzt Huchting zum Beispiel.
Huchting oder auch am Stadtamt. Ich sehe da ständig nur Schilder, aber es wird nicht weiter gebaut. Die Linie 1 damals hat zwar 13 Jahre gedauert, aber als der Umbau stattgefunden hat, dann wurde zügig weitergebaut. Mhm. Und das scheint mir jetzt ein bisschen abhandengekommen zu sein.
13 Jahre sind bei Huchting noch nicht rum.
Nee, aber die ist auch noch nicht fertig.
Nee, aber 13 Jahre ist für Bremen ja fast noch schnell. Auf
dem Mikro. Ja. Das, also, wie gesagt, das
denken ist, Sie an die A281. Ja, das ist genau. 13
Nein,
Jahre
aber,
doch ein Witz.
Aber das Wichtige ist auch, dass man diese Dinge letztlich auch realisiert. Und nicht nur, und das wäre eher ein Kritikpunkt, dass man mit der Verlegung der in der Innenstadt der Straßenbahn, dass man durch die zweijährige Diskussion Kapazitäten in der Behörde gebunden hat, die wir in Osterholz und in Hiemlingen gebraucht hätten, weil dort beide Stadtteile seit Jahren die Verlängerung der Straßenbahnlinie wünschen. Das heißt, wir, die Beiräte, die Ortsämter, hätten zugearbeitet und die Straßenbahn hätte schon bis zur Landstraße liegen können. Und das ist eher etwas, wo ich sage, und ich sage das dann auch manchmal, wenn ich mit den Senatorinnen zusammen bin, Osterholz kann auch Straßenbahn, wir haben es ja gezeigt, das geht. Aber es ist sehr aufwendig, man muss viel mit den Menschen sprechen, in einzelnen Bauabschnitten, aber das haben wir ja gemacht. Also diese Straßenbahn baut sich nicht alleine und schon gar nicht nur von oben herab. Müssen die Menschen mitnehmen. Und Teneva, ich kann das nur sagen, es hat hervorragend geklappt, wobei die Beiräte, aber auch die Quartiersmanager da einen großen Anteil haben.
In Teneva, wie viele Nationen wohnen da, leben da zusammen?
Ich habe sie nicht
90?
Gezählt, ja, sind 90.
Ja, ungefähr. Sie haben in einem Interview mit Herrn Hasemann, unserem Kollegen Hasemann, gesagt, dass Sie enttäuscht sind von der Politik, weil das Einwanderungsgesetz oder weil kein Einwanderungsgesetz oder es nicht vorankommt.
Ja, also es ist so, dass wir auch den Menschen, die zu uns kommen, also ich könnte nur Ihre Zeitung von heute zitieren aus einer Grundschule. Wir müssen den Menschen zum Beispiel auch in der Bildung sagen, dass nicht alles der Staat machen kann, sondern auch die Elternhäuser. Und wir haben Zuwanderung aus vielen Ländern. Da heißt es dann, da ist eine Kita-Erziehung, das ist der Teacher, der soll alles machen. Und da muss die Politik auch den Mut haben, den Menschen, die hier zu uns kommen, auch zu sagen, ihr müsst euch auch einbringen. Ihr müsst auch Deutschkurse belegen.
Für Eltern, damit die mit ihren Kindern
Eltern
Deutsch reden können.
Auch für jedermann, weil wie will ich mich mit meinem Nachbarn unterhalten, wenn ich nur in meiner Sprache, Herkunftssprache, mich unterhalten und ich habe 80 oder 90 Nationen. Und deshalb unterstütze ich persönlich auch Einrichtungen wie das Mütterzentrum sehr, weil dort sind auch Mütter aus 30 Nationen. Hm. Aber wenn die Kurse machen, dann haben sie sich verständigt, wir unterhalten uns auf Deutsch. Hm. Und das ist es, was ich eigentlich auch ein Stück weit mir wünsche, dass man den Menschen auch klar sagt, ihr müsst euch auch einbringen. Und es sind eben Kapazitäten, sind auch endlich, auch in den Stadtteilen. Also wir sind seit 2016, kann der Beirat eigentlich gar nicht mehr agieren, sondern wir kriegen ständig von den senatorischen Behörden, da muss eine Schule hin, da muss eine Kita hin, da ist ein Investor. Also wir können eigentlich gar nicht mehr eigene Ideen entwickeln. Und wenn man dann noch weiß, dass zum Beispiel der Haushalt nicht beschlossen ist, wie jetzt, und das ASV kann doch gar nicht Aufträge ausführen, auslösen, weil eben die auslösen, dann frustriert das natürlich auch die Beiräte. Mhm. Ja, und dann kommt das auch dazu, dass in Sitzungen manchmal niemand von der Behörde erscheint und das frustriert dann alle, auch Anwohner. Wir haben ja jetzt gerade das große Thema Glasfaser. Mhm. Die bauen wie verrückt überall Leitungen, aber die Nachbarn, die Anwohner werden gar nicht informiert, dass die Zugänge zum Beispiel abgesperrt werden. Es ist momentan kreuz und quer, dass gebaut wird, ohne dass Anwohner ordentlich informiert werden. Und das schafft natürlich auch ganz viel Frust. Und
da kann allerdings der Senat nichts für, sondern das sind die Firmen, die das da machen.
Ja, ne? Aber man kann natürlich, wenn man als Wirtschaftsressort, wenn man an die Deutsche Glasfaser oder andere Firmen rantritt, kann man ihnen schon mitteilen, gefälligst auch die Anwohner zu informieren, durch Schreiben und nicht, dass einfach dann Baustellen gesetzt werden und die Anwohner wissen gar nicht, wie sie auf ihr Grundstück gelangen. Also da ist mehr Steuerung notwendig und das muss von oben kommen.
Jedenfalls ist es in Geneva relativ ruhig, muss man sagen. Ne? Also brennende Autos und so, das ist in anderen Stadtteilen, das ist schon bewundernswert. Weil ich habe im Vorgespräch schon mal gesagt, Stefan Luft, der Politologe, der Bremer Politologe, der hat ja mal zu Recht gesagt, die Stadtteile mit einem sehr hohen Anteil, Migrationsanteil, müssen den größten Teil der Integrationsarbeit leisten. Ja. Den verlangt man ihnen ab. Dabei haben sie es am schwersten und da ist ganz viel Wahres dran. Mhm. Das ist in Titeva ja auch so und das liegt natürlich an der Wohnstruktur auch. Ne?
Ja, natürlich liegt das auch an der Wohnstruktur und wenn man aber die Geschichte Bremens kennt, dann weiß man auch, dass das eine Ursache hatte. Also ich habe selber mal ein Gespräch mit Hans Koschnick geführt, der ja auch aus dem Bremer Westen, aus Gröpelingen danach in die Fahr gezogen ist. Und der hat ganz klar gesagt, dadurch, dass nach dem Krieg so viel Geflüchtete auch damals aufgenommen werden musste, auch nach 1960 oder vor 1960 gab es auch viele Ostdeutsche, die hergekommen sind. Es war ja der Bremer Westen völlig zerstört und man brauchte schnell Wohnungen und das ist dem geschuldet, dass die Fahr, aber auch Block Diek und Geneva gebaut wurde. Mhm. Und wenn man den Standard dann sieht, der realisiert worden ist, der war hochwertig. Mhm. Und deswegen gibt es auch Menschen, die in Geneva oder in Ustolz gewohnt haben, obwohl sie zum Beispiel in der AG Weser gearbeitet haben.
Quer durch die Stadt geeiert.
Die sind mit dem Fahrrad quer durch die Stadt zur Arbeit gefahren, weil eben die Wohnungen sehr fortschrittlich waren. Und das sind sie auch. Die Zuschnitte sind auch gut. Und deswegen haben die auch eine hohe Attraktivität. Und ich bin ein Stück weit auch ganz stolz darauf, dass ich sagen kann, dass die Gewoba-Wohnung, in jeder Gewoba-Wohnung kann man gut wohnen. Mhm. Und es gibt ja eine Initiative für ein Menschenrecht auf Wohnen auch in Bremen. Und das unterstütze ich auch, weil ich finde, man kann den Menschen nicht zumuten, in manchen Wohnungen zu hausen, die verschimmelt sind und wo nichts gemacht wird und die Heizung nicht gehen, dass das Wasser nicht läuft. Und deshalb bin ich froh, dass wir die Gewoba in Ustolz haben.
Aber nichtsdestotrotz muss dieser Stadtteil Integrationsleistungen erbringen, die man eigentlich nicht mehr erbringen kann. Also, wie ist das für eine Erziehung in der Kita, die mit Kindern aus weiß ich nicht wie viel Nationen zu tun hat und natürlich die Sprache ja auch nicht spricht. Ne? Also da kann man sich vorstellen, wie anstrengend das sein muss. Wird Ihnen das nicht zurückgespiegelt?
Das wird zurückgespiegelt und ich persönlich wäre auch jemand, der es unterstützen würde, wenn Erzieherinnen oder Pädagogen, die in solchen Einrichtungen arbeiten, auch zumindest finanziell einen anderen Ausgleich hätten. würde ich sofort unterschreiben, weil sie nicht nur die Funktion einer Erzieherin oder Lehrerin haben, sondern häufig sind sie Ansprechpartner der Kinder, manchmal sogar Elternersatz.
Ansprechpartner für die Eltern wahrscheinlich
Eltern,
sogar
manchmal. Nein, auch für die Kinder, weil viele Dinge vielleicht passieren im Elternhaus, die sie sich gar nicht erklären können. Und deshalb nehmen gerade die Erzieher und die Lehrer eine übermäßig wichtige Aufgabe wahr. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass eben die Kitas und Schulen saniert werden. Und das, da muss ich den Senat ausdrücklich loben. Die Schulen, es gibt immer noch Schulen, wo man etwas machen muss. Aber in den gut 20 Jahren, wir haben die GSU saniert, die Andernacher Straße, die Düsseldorfer Straße, auch Albert-Einstein-Schule. Es wird an allen Schulen auch versucht, selbst die letzte Toilette in der Grundschule Osterholz wird jetzt saniert. Also von daher hat der Senat große Anstrengungen übernommen und aufgenommen. Und das freut mich und das ist auch punktgenau richtig.
Aber haben Sie denn Schulen, bei denen es Probleme gibt? Ich kenne das aus Bremen-Nord, wo Schulen in gefühlten Brennpunkten stehen, auch Grundschulen, sogar Grundschulen, die aber von den Lehrern dann nicht angewählt werden, wo die große Probleme haben mit der Lehrerversorgung.
Also, gibt es das auch? Das kommt zeitweise mal vor, aber es ist auch so, dass also wir haben zum Beispiel auch die Albert-Einstein-Oberschule, die liegt im Ortsteil Elnerfeld. Mhm. Der Ortsteil ist bürgerlich, hat einen sozialen Index wie St. Magnus. Es ist aber der Einzugsbereich für Blocktik. Mhm. Und deswegen ist dort auch natürlich eine Problematik, dass man auch sehr unterstützen muss. Und ob sich das so in der Lehreranzahl widerspiegelt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber da gibt es manchmal so Differenzen, wo man sich wünschte, das wird mehr gesehen. Aber im Großen und Ganzen ist dadurch, dass der Senat die Schulen saniert hat, also ich wohne ja in Bremer Westen und da sind viele Schulen noch in einem schlechteren Zustand. Dadurch, dass die Schulen saniert worden sind, macht das auch attraktiver, dort zu arbeiten. Hm. Und die Schulen haben teilweise auch deutsche Schulpreise bekommen, die GSO und auch die Grundschule Pfälzerweg. Hm. Und das macht natürlich das auch attraktiv. Und mein Sohn, der hier jetzt auf Lehramt studiert, der sagt, sein Professor gibt die Grundschule Pfälzerweg als eine Musterschule. Ah, das freut mich natürlich.
Will der Sohn denn in Bremen bleiben?
Der wird in Bremen
bleiben. Dann kommt er da vielleicht hin.
Der arbeitet auch gerne in Schulen, wo es nicht so einfach ist.
Da
hat er kein Problem.
Das hört sich ja alles so an, als ob bei Ihnen die Welt in Ordnung wäre.
Die Welt, wie soll ich das sagen? Nein, jeder Tag bringt neue Herausforderungen.
Aber was sind denn die größten Herausforderungen in Osterholz-Tenewa?
Die stellen sich jeden Tag wieder neu.
Es gibt kein großes Thema.
Doch, es gibt zum Beispiel ein großes Thema, das sich jetzt zum Jahreswechsel gestellt hat. Und zwar fehlte in der Neuwiederstraße ein Hausarzt, geht in Altersrente, versucht seit zwei Jahren Arztversorgung, ist ein Thema. Mhm. Und dann gibt es aber auch manchmal glückliche Gespräche mit einem Betriebsratsvorsitzenden vom Klinikum Bremen-Ost, der mir sagt, ach, wir haben gerade etwas entwickelt. Und dann kann ich das manchmal nur vermitteln, dass dann die Menschen aus Tenewa auch dann zum KWO kommen, um dann überhaupt einen Hausarzt zu haben. Das geht. Da ist also auch so ein Zentrum entstanden mit ein, zwei Ärzten. Aber ansonsten ist das ein Riesenproblem, weil der zweite Hausarzt, der hat gesagt, ich habe so viele Patienten, die kann niemand mehr aufnehmen.
Ja, genau. Mhm.
Also das ist zum Beispiel ein Thema. Und dann haben wir natürlich auch, ich habe das ja angedeutet, natürlich ist auch die Veränderung, wenn Sie Grundschulen zu einer Ganztagsschule machen, brauchen Sie mehr Räume. Und wenn Sie dann in einer am engen Quartier sind, wie im Elnerfeld, Grundschule Obhuser Straße, dann schafft das natürlich Problematiken, wenn Sie anbauen müssen mit der Nachbarschaft, gibt es da mehr Verkehre und das zu handeln ist gar nicht so einfach. Oder eine neue Oberschule im Kuhkamp-Gebiet, wo es auch nicht nur eine Grundschule gibt, sondern auch eine Oberschule. Und da gibt es natürlich auch Probleme. Wie ist das mit der Zuwegung? Gibt es dann so viele Elterntaxis und.
Aber das sind ja eher so Sachen, die sind handelbar, hat man so den Eindruck.
Also das ist eben der Irrglaube.
Dass die handelbar sind?
Das ist der Irrglaube, weil tatsächlich die Menschen momentan dadurch, dass sie in durch zwei Krisen schon geschüttelt sind, ist also die Toleranzschwelle sehr herabgesetzt.
Das heißt, wenn ich sage, das geht doch als Problem, für die Leute ist das ein mordsmäßiges Problem, weil sie sowieso schon so angespannt sind,
also
sozusagen.
Also sie können davon ausgehen, dass jeder Anruf im Ortsamt, also die Menschen rufen häufig an, wenn irgendwo was nicht funktioniert. Und das hat zugenommen.
Ach, tatsächlich.
Und jeder Anruf von jedem Bürger, das ist meine Feststellung nach 24 Jahren, das ist in dem Moment für ihn das größte Problem. Auch wenn es vielleicht in unseren Augen ein kleines ist. Es parkt immer jemand vor seinem Eingang.
Ein Pflasterstein ist lose.
Es ist auch wichtig, die Menschen mit diesen Themen auch ernst zu nehmen.
Auf jeden Fall.
Und das muss man ihnen vermitteln. Und wie gesagt, diese Schulbauten in Bewohnerschaften, die sehr bürgerlich sind, die können ganz schön schwierig sein, die Gespräche, die da zu führen sind.
Ich meinte jetzt im Vergleich zum Ortsamt Mitte, wo man mit Kriminalität, wo man mit solchen Dauerkonflikten sozusagen zu tun hat, wo es auch keine Lösung für gibt oder keine richtige. Ne? Wie soll man mit der Drogenszene am Hauptbahnhof fertig werden? Das, finde ich, ist ein Problem, weil ja, auch das, keine Lösung
sich
andeutet.
Aber ne? Das deutet sich doch an, dass diese Probleme auch in die Stadtteile wandern.
Also ja,
dadurch, was ist denn gelöst, wenn man mit rein polizeilichen Mitteln am Bahnhof arbeitet, das verdrängt doch die Menschen. Und wo gehen sie dann hin? Sie gehen dann in die Stadtteile. Und wir haben ja auch Dinge, die Sie noch gar nicht erwähnt haben, die aber auch für einen Stadtteil nicht unproblematisch sind. Wir haben ja auch viele Menschen, die andere Süchte haben. Wir haben
Alkohol zum Beispiel.
Wir haben Spielsüchte. Wir haben auch das Klinikum Bremen-Ost. Sie wissen, dass wir die Landespsychiatrie haben. Sie wissen, dass wir Forensik haben, wir haben die Suchtreha-Klinik, das sind alles Aufgaben, die nur der Stadtteil Usterholz für die Gesamtstadt ausübt oder wahrnimmt. Und das wird ja kaum gesehen. Also ich versuche, wenn ich Stadtteilbesuche mache, auch über Bürgerschaftspräsidenten zum Beispiel, immer auch in die Suchtreha-Klinik oder ins KBO zu fahren, weil eben das auch eine Wertschätzung ist der Arbeit, die dort für die Gesamtstadt geleistet wird. Und das ist mir persönlich ganz wichtig. Und das kommt manchmal zu kurz.
Wollen wir noch zu den positiven Teilen kommen oder hast du noch was?
Ich habe noch eine Sache, die vielleicht positiv ist, das müssen Sie mir sagen. Sie ziehen demnächst um, ne?
Genau.
Wie weit ist das gediehen?
Das Schweizer Foyer wollte ich auch ansprechen.
Das Schweizer Foyer ist schon sehr weit fortgeschritten und wir werden im September umziehen. Und das ist eine Investition der Gewoba von 18 Millionen Euro. Und wir sind sehr froh, weil wir dann auch eine neue Kita bekommen. Wir bekommen auch Wohnungen, auch kleine Wohnungen, die wir brauchen. Wir kriegen auch dort eine Bäckerei, ein Café und eine Pizzeria.
Das heißt, Sie haben auch richtig Nachbarn dann als
Ortsamt. Wir haben dann richtig Nachbarn, genau.
Das heißt, Sie sitzen nicht irgendwo losgelöst in irgendeinem Gebäude, wo Leute nur herkommen, wenn sie einen Behördenbesuch machen müssen, sondern Sie sitzen richtig mittendrin.
Genau.
Sieht auch schön aus, ne? Wenn man die
Das sieht. Ist sehr hochwertig und das finde ich auch typisch Gewoba. Also die Gewoba hat auch erkannt, dass man auch in der Peripherie hochwertig bauen kann und bauen soll, weil das eben auch eine Wertschätzung der Menschen ist, die dort sind.
Man, bei der Geburt müssen heute aber die Ohren klingeln, ne?
Obwohl der Senat wird ja auch gelobt.
Das macht nichts, weil die Gewoba und auch der Senat haben das verdient. Und es ist so, dass ja gerade die Menschen in Teneva häufig die sich äußern, ja, wir fühlen uns abgehängt.
Ja.
Und in Wirklichkeit sind sie es nicht. Weil die Menschen aus Teneva, die kennen meine Telefonnummer. Und wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, ich rede jetzt nicht von einem Briefkasten, der abgebaut wurde, sondern große Dinge, haben sich alle Bürgermeister dieser Stadt sehr drum gekümmert, auch die Sozial- und die Bausenatorinnen. Also wenn es dort Schwierigkeiten gibt, haben sich die Vorgenannten immer um Lösungen bemüht. Das gilt bis heute in der Senatskanzlei, dass da auch sozusagen die Hausspitze gut informiert ist. Also von daher kann ich da nur ein Lob aussprechen.
Sie loben die Gewoba, Sie loben den Senat. Was ist denn mit der Bremer CDU? Kann man die auch loben? Ah, wenn man jetzt in die Zuhörer jetzt das Grinsen auf dem Gesicht von Herrn Schlüter lesen würde, also, dann würden Sie denken, oha, was passiert jetzt?
Nein, Da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Also natürlich habe ich auch gute Kontakte zur CDU. Und ich muss auch sagen, dass ich diese Kontakte auch nutze, auch für die Arbeit im Stadtteil, weil ich mitunter auch Informationen erhalte, die ich auf den anderen offiziellen Kanälen nicht bekomme. Und von daher ist es eben auch ganz wichtig, diese Informationen zu haben. Und ich bin ja auch Teil der Osterholzer CDU. Und ich bin dort auch gerne. Und ich freue mich auch, dass man dort auch sich immer bei den Wahlen für mich entschieden hat. Und ohne diese Stimmen der CDU vor Ort hätte ich niemals antreten können. Und aber deswegen gibt es auch zur Osterholzer CDU, aber auch zur Landes-CDU gute Kontakte.
Ja, aber deswegen haben Sie die Arbeit der Landes-CDU ja noch nicht beurteilt. Hätten die nicht die Wahl reißen müssen, gewinnen müssen?
Ja, auch das ist wieder eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Also
haben Sie damit gerechnet oder haben Sie gedacht, dass Sie das schaffen könnte, dass die CDU wieder wie 4 Jahre vorher die stärkste Kraft werden könnte?
Also ich sehe tatsächlich in meiner Arbeit auch sehr in die anderen Parteien und sehe auch, also zum Beispiel zu Frau Lindert hatte ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis, Arbeitsverhältnis auch und sehr vertrauensvolles auch zu Herrn Schärf, aber auch zu Herrn Perschau. Und daher habe ich sehr viele Einblicke, die mich auch anders über andere Parteien urteilen lassen. Auch zu den Linken. Also das erste Senatsmitglied vom jetzigen Senat, das ich duze, ist jemand von den Linken.
Frau Vogt.
Ja.
Ja, habe ich mir schon gedacht.
Also von daher.
Aber Frau Vogt, Sie verbindet, dass Sie sehr wenig parteilinienförmig sind, genau. Sondern sehr pragmatisch sozusagen.
Aber das ist ja auch die Voraussetzung für eine erfolgreiche Stadtteilarbeit.
Sie müssen als Ortsamtleiter überparteilich sein. Nichtsdestotrotz, trotzdem nochmal die Frage: Die Bremer CDU, die einmal die stärkste Kraft war, haben Sie von denen
also, mehr erwartet? Ich würde mal sagen, die könnten ein bisschen was von Osterholz lernen.
Ah. Bringen Sie es nochmal auf den Punkt für Herrn Imhoff, Herrn Strohmann
und andere. Nee, die werden auch regelmäßig mal eingeladen. Ach so. Und von daher, also ich glaube, das Miteinander, aber ich muss auch ganz klar sagen, ich habe Glück gehabt auch mit den Beiratssprechern. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zum jetzigen, zum früheren und das sind ja zwei große Parteien. Und wir sind sowohl der Beiratssprecher als auch ich manchmal in unseren eigenen Parteien für diese gute Zusammenarbeit nicht nur gelobt worden, aber für den Stadtteil Osterholz war es immer gut. Und das steht an erster Stelle und nicht die Partei, sondern die Arbeit für den Stadtteil. Und das gilt auch in der Zusammenarbeit mit den Quartiersmanagern, die auch immer gut war.
Es gibt noch ein Vorzeigemodell, Stadtleben Elner Hof, da entstehen 500 Wohnungen. Also es passiert schon einiges sozusagen im Bremer Osten, das muss man sagen. Sie haben ja keinen 9-to-5-Job. Wie viele Stunden arbeiten Sie ungefähr in der Woche? Sie haben am Wochenende auch Verpflichtungen?
Ich habe häufig so Donnerstagabend meine 40 Stunden schon rum. Aber ich mache das gerne und ich kann auch mal später, ich komme jetzt nicht morgens um 8 Uhr ins Ortsamt, aber es ist eben auch wichtig und das habe ich auch von Herrn Schärf gelernt, das hat er mir bei meinem ersten Dienstgespräch gesagt, Herr Schlüter, Sie müssen häufig in der Innenstadt sein.
Ich habe gedacht, Sie müssten häufig heißes Wasser trinken.
Nee. Und das war deshalb wichtig, weil eben die wichtigen Entscheidungen in der Innenstadt gefällt werden und die Beziehungen zu den verschiedenen Ressorts, aber auch Beamten sind ganz wichtig.
Und was machen Sie zum Ausgleich, wenn Sie am Donnerstag
Ihre 40 Stunden? Ich habe ein Hobby, ich bin tatsächlich noch eingetragenes Mitglied bei der SG Findorf und habe auch eine Handballmannschaft, wo ich von Zeit zu Zeit trainiere.
Das schaffen Sie?
Ja.
Handball spielen? Was sind Sie denn für eine Position? Stürmer?
Ich bin, rechts außen so. Aber momentan habe ich jetzt ein bisschen ausgesetzt, aber ich habe vor 14 Tagen wieder trainiert, 1,5 Stunden, das habe ich so durchgehalten. Also das ist das Schöne auch in einer reinen Männergruppe. Und die SG Findorf ist ein Verein, in dem auch alle Altersgruppen gut miteinander auskommen. Also der Jüngste ist, glaube ich, gerade 18 in dieser Mannschaft. Der Älteste ist 70. Das funktioniert. Und das finde ich ganz toll. Und ich habe ganz junge Trainer, die sind also beide Mitte 20. Das sind die besten Trainer, die ich jemals hatte. Das sind also, könnten meine Söhne sein.
Mhm. Und was gibt es noch was anderes, andere Hobbys oder was anderes, was Sie machen, also, um runterzukommen?
Tatsächlich ist auch, also ich lese gerne Biografien. Mhm. Gerade lese gerade eine Biografie von Katharina die Große. Mhm. Und nein, ich habe auch Politik, bin aber auch in 10 Vereinen. Ich bin auch
in 10 Vereinen.
In 10 Vereinen. Ich bin also auch in 3 Vereinen noch im ehemaligen Landkreis Bützow.
Was sind das denn für Vereine?
Das ist einmal ein Verein für die Stiftskirche Bützow. Da bin ich Gründungsmitglied. Einmal ein Tourismusverein in Spahn und für einen Klosterverein. Die haben ein Kloster renoviert. Also das finde ich auch ganz spannend.
Ja. Das ist schon 10 Vereine, da zahlt man schon ordentlich Mitglied.
Ja, das Kloster als Gebäude, oder ziehen Sie sich dahin zurück?
Nein, das ist als Gebäude und das finde ich ja das Tolle, dass eigentlich viele Menschen in der ehemaligen DDR gar nicht kirchlich sozialisiert sind und trotzdem ehrenamtlich so ein 600 Jahre altes Kloster wieder auf Vordermann bringen. Mhm. Und das finde ich einfach eine ganz spannende Aufgabe. Es ist schön, das zu sehen, wie das gelingt. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich nach Bützow fahre, wie viel in den letzten 30 Jahren entstanden ist dort.
Letzte Frage vielleicht, es sei denn, du hast noch eine. Meine letzte Frage wäre, es gibt ja Menschen, glaube ich, in Bremen, die noch nie in Teneva waren, würde ich mal sagen. So ähnlich wie es Bundesbürger gibt, die noch nie in der DDR waren, aus welchen Gründen auch immer.
Das wäre auch meine letzte Frage gewesen.
Wo sollen die hingehen?
Drei Tipps.
Ja, genau. Was soll man sich, damit man Eindruck von Teneva bekommt?
Also auf jeden Fall wäre es einfach schön, sich die Grünanlagen und die Spielplätze anzusehen. Die sind sehr schön.
Wo denn in Teneva? Sagen Sie eine Adresse für die Leute?
Das ist Pfälzer Weg. Das ist der ganze Pfälzer Weg, ja. Auch mit der Sporthalle. Das ist sehr schön.
Ach, das ist hinter dieser Bebauung.
Genau, ja. Genau. Mhm. Und dann finde ich auch ein Highlight für Teneva ist natürlich die GSO auch. Diese tolle Schule mit dem tollen Orchester dort. Und als drittes würde ich auch ganz klar sagen, das Mütterzentrum Teneva.
Aber da kann man als Bremer ja nicht einfach so
reingehen. Doch, Sie können da zum Beispiel ins Café Gabrieli gehen und dort erleben Sie auch, Mensch, man kann für kleines Geld dort Mittag essen. Und das wären einfach 3 Punkte, die Teneva, und ich will das auch mal so sagen, also ich habe ja am Rande von Teneva gewohnt und ich fühle mich da immer wohl und habe noch nie erlebt, dass irgendjemand von Teneva irgendwas mir negativ gegenüber geäußert hat, sondern, und das ist nochmal, ich komme zurück zu meinem Beginn. Ich war 1999 als ehemals Rechtsanwalt und CDU-Mitglied, auch Ortsamtsleiter von Teneva. Und Teneva war nicht voreingenommen und hat gesagt, ach, jetzt kommt so ein Rechter von der CDU. Sondern Teneva war abwartend. Die haben mich nicht hellauf begrüßt, aber haben mir eine Chance gegeben. Und ich glaube, dass ich die Chance genutzt habe, auch bei den Menschen in Teneva anzukommen. Mhm. Und für diese Toleranz, die Teneva als ärmstes Quartier an den Tag gelegt hat, das würde ich mir in manchen bürgerlichen Quartier in Bremen auch wünschen. Mhm. Das macht Teneva auch aus.
Übrigens muss ich einschränken, dass viele Leute noch nicht in Teneva waren. Stimmt nicht, die waren wahrscheinlich schon im Weserpark.
Das ist tatsächlich schon Ortsteil Osterholz.
Ach, das gehört Osterholz. Auf jeden Fall das waren Sie in der Gegend, sagen wir so.
Das kann man sagen. Und auch die Wohnungen, die Menschen sind herzlich und von daher.
Der Ortskern Osterholz ist sehenswert, finde ich jedenfalls. Genau. Da kann man schön spazieren gehen. Genau. Das ist wirklich noch fast, also hat was Idyllisches sozusagen.
Genau, das macht ja gerade den Stadtteil so interessant, dass man das dörfliche Osterholz hat, aber eben auch das Hochhausviertel. Und das ist eben auch die Herausforderung und das ist auch meine Aufgabe, diese Ortsteile zusammenzubringen und auch ein Verständnis füreinander sozusagen zu entwickeln. Und ich bin ja häufig täglich in mehreren Ortsteilen und ich finde es traurig, dass einige aus Alt-Osterholz noch nie in Teneva gewesen sind, aber umgekehrt auch. Und das ist eine fortwährende Aufgabe. Aber ich glaube, das ist auch in der Gesamtstadt nicht ganz anders.
Nee, das stimmt. Viele waren wahrscheinlich noch nie in Bremen-Nord, ne?
Genau.
Oder in Bremerhaven.
Und Bremen-Nord ist auch sehr schön und Bremerhaven auch. Und, und das ist ja auch ein Stück weit das, was ich den Menschen, den Zuwanderern, auch ein bisschen vermitteln möchte. Dass Bremen so viele schöne Ecken hat. Also ich habe einen kleinen Newsletter jeden Monat und dann schreibe ich manchmal rein, Auch gucken Sie doch mal in die Botanika, das ist so schön, die Schmetterlingsausstellung. Oder gehen Sie mal in die Kunsthalle, wobei eben Eintritt auch nicht ganz billig ist, sage ich dann auch mal. Oder gehen Sie ins Überseemuseum, weil ich finde, Bremen hat ganz viele Schätze, die wir jedes Jahr wieder neu heben können. Und das machen die Menschen aus den Quartieren noch zu wenig.
Das war ein gutes Schlusswort, ein guter Appell zum Schluss, oder? Hast du noch was zu ergänzen?
Wunderschönes Schlusswort. Ja.
Dann, vielen Herr Dank, Schlüter, danken wir Ihnen. Wir können ja vielleicht in 5 Jahren noch mal reden.
Ja, gerne.
Gut.
Vielleicht auch eher schon mal. Alles
klar. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.